Blessed be your name in the land that is plentiful, where your streams of abundance flow. Blessed be your name. Blessed be your name when I'm found in the desert place, through our walk through the wilderness. Blessed be your name.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, Himmel und Erde gemacht hat. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, ich wünsche euch allen einen guten Morgen. Schön, dass wir hier und heute miteinander versammelt sind. Lasst uns diesen Gottesdienst am ersten Sonntag nach Ostern gemeinsam feiern. Dieser Sonntag, ihr wisst ja, die haben alle so liturgische Namen, dieser Sonntag hier hat den nahezu unaussprechlichen Namen Quasimodo Geniti. Also Quasimodo hatte ich schon mal gehört, aber Quasimodo Geniti wird auch Weißer Sonntag genannt, soll uns an die neue Geburt erinnern, die wir durch Wasser und Geist erfahren, das heißt den Anfang unseres neuen Lebens in Christus, und zwar nach unserer physischen Geburt. Wer aus dem Glauben an den gekreuzigten und aufgestandenen Herrn Jesus Christus von Neuem geboren ist, der ist wie ein kleines, neugeborenes Kindlein. Und nur weil Jesus auferstanden ist, genau darum fängt Gott mit uns neu an. An diesem Sonntag, genau vor 3 Jahren, und auch hier, haben wir unseren ersten 3G-Gottesdienst, und damals hatte das nichts mit Corona zu tun. Diese 3Gs stehen für Gemeindeglieder gestalten Gottesdienst. Gemeinsam beten. Gott, du erforschst uns und du kennst uns. Du bist uns nah und du willst mit uns gehen. Sei auch heute bei uns, Gott. Wenn du uns kennst, dann kennst du auch unsere Sehnsucht nach einem guten und einem erfüllten Leben. Du kennst auch unsere Sehnsucht nach dir. Denn wir wünschen, dass nicht nur du uns kennst, sondern dass auch wir dich kennen und immer besser kennenlernen. Gib dich uns zu erkennen. Lass uns teilhaben an deiner Vollkommenheit, an deiner Hoffnung und an deiner Kraft. Amen.
Nochmal.
Die Lesung des heutigen Sonntags steht im Johannes 20, Vers 19 bis 29. Am Abend des ersten Tages der Woche, da die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren, aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus abermals zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen: Nehmt hin den Heiligen Geist. Welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Thomas aber, einer der zwölf, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und lege meinen Finger in die Nägelmale und lege meine Hand in seine Seite, kann ich es nicht glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger abermals drinnen und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht: Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände. Und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite. Und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Spricht Jesus zu ihm: Weil du mich gesehen hast, darum glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Wasser wird Weinblinde sehen, Brot wird vermehrt Lamme geben, so bist nur du. Hoffnung gebracht, so bist nur.
Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Lasst uns jetzt in der Stille um den Segen des Wortes beten. Amen. Der Herr segne an uns sein heiliges Wort. Liebe Brüder und Schwestern in Christus, er ist eine schillernde Figur in der Bibel, dieser Thomas. In der Tradition wird er der ungläubige Thomas genannt. Doch was wäre die Welt ohne Zweifler, was wäre der Glaube, wenn es nicht auch den Zweifel gäbe? Thomas ist in jenen alten Zeiten eigentlich kein eigentlicher Name, sondern ein Beiname. Unser Jesus-Jünger Thomas trug in Wirklichkeit den damals sehr verbreiteten Namen Judas. Er hieß Judas und mit Beinamen Thomas. Und Thomas, das haben wir gerade eben auch gehört, dieser Beiname kommt von dem aramäischen Wort Theoma und das ist das Wort für Zwilling. Die Gelehrten rätseln nun bis heute darüber, ob dieser Judas deshalb Zwilling genannt wird, weil er vielleicht Jesus wie aus dem Gesicht geschnitten ähnlich sah oder ob er womöglich tatsächlich einen Zwilling hatte. Für mich jedenfalls ist Thomas der Zweifler, dieser Mann mit dem Namen Zwilling, vor allem ein Zwilling von mir und all den Menschen, die es genau wissen wollen. Der Apostel, genannt Thomas, ist der Zwilling jedes modern denkenden Menschen, der es vorzieht, nicht zu glauben, was er nicht sieht, sondern glaubt, was er oder sie sehen oder erfassen kann. Thomas ist der Heilige für alle diejenigen, die den Zweifel für eine gute und für eine starke Kraft halten, ja, sogar im Zweifel den Zwilling des Glaubens sehen. Nicht alles, was wir sehen, können wir glauben. Das musste schon die russische Zarin Katharina II. Erfahren. Es wird erzählt, und ihr kennt diese Geschichte wahrscheinlich vielfach, dass ihr Feldmarschall Graf Potjemkin in neu eroberten Gebieten der Krim Dörfer aus bemalten Kulissen errichten ließ, um die Zarin bei ihrer Besuchsreise zu beeindrucken. Seitdem gibt es dieses Sprichwort von diesen Potjemkinschen Dörfern für all das, was einen schönen Anschein erweckt, aber in Wirklichkeit gar nicht da ist. Wie gesagt, nicht alles, was wir sehen, können wir glauben. Das gilt auch heute, wo uns mit vielen, sehr vielen Bildern, bewegten und unbewegten, in den sozialen Netzwerken oder auch in der Werbung ein wunderschöner Schein vorgegaukelt wird, der letztlich nicht der Wahrheit entspricht. Nein, tatsächlich ist es so, nicht alles, was wir sehen, können wir auch glauben. Und umgekehrt gilt genauso. Nicht alles, was wir glauben, müssen wir sehen. Ich glaube zum Beispiel ganz fest, dass jetzt gerade hier in dieser Kirche das Radioprogramm des Evangelischen Rundfunks läuft. Ich sehe und höre zwar nichts davon, aber ich bin mir sicher, dass die entsprechenden Radiowellen im ganzen Raum vorhanden sind. Nicht alles, was wir glauben, müssen wir sehen. Ebenso glaube ich, dass die Kirche gar nicht so leer ist, wie sie gerade im Moment aussieht. Ich glaube nämlich ganz fest, dass Gottes Engel anwesend sind. Und ich glaube, dass diese Engel uns beschützen. Nicht alles, was wir glauben, müssen wir sehen. Und da sind wir schon bei Jesu wichtigem Wort in unserem heutigen Evangelium, bei seinem Wort an den Jünger Thomas nämlich. Selig sind diejenigen, die nicht sehen und doch glauben. Die wirklich wichtigen und dauerhaften Dinge des Lebens gehören zu denen, die man nicht sehen, sondern nur glauben kann. Und von diesen Dingen steht an allererster Stelle die Tatsache, dass unser aller Herr Jesus Christus lebt und hier und auch heute bei uns anwesend ist. Genau auf diese Tatsache bezieht sich sein Wort. Selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Nicht sehen und doch glauben. Über Generationen, und ich habe das auch so erlebt als junger Mensch, über Generationen wurde diese Geschichte in den Gottesdiensten eher als eine Mahnung an Thomas gelesen, als sei der Auferstandene etwas, naja, wie soll ich sagen, verschnupft über die Zumutung des Thomas, diese Sache mit der Auferstehung erst dann zu glauben, wenn er seine Hände in die Wundmale des verstorbenen Auferstehenden gelegt hätte. Wenn er sich also im wahrsten Wortsinne eigenhändig überzeugt hat. Als würde Jesus tatsächlich seine Follower, so heißt es ja heute, nach dem Motto einteilen, die liebsten Anhänger sind mir diejenigen, die keine Fragen stellen und blindlings alles hinnehmen, was ihnen vorgesetzt wird. Als der ungläubige Thomas hat sich dieser fragende Jüngling denn auch in die Geschichte unseres Christentums eingeschrieben. Unter seinem Namen ist eine Spruchsammlung erhalten, die man das Thomas-Evangelium nennt, welches aber nicht ins Neue Testament aufgenommen wurde. Warum nicht? Weil seine Schrift erwähnt weder den Tod noch die Auferstehung Jesu. Und es gibt bis heute Christen in Syrien, im Iran, im Irak, besonders in Indien, die sich nach diesem Apostel die Thomas-Christen nennen und ein Ostchristentum ganz eigener Art entwickelt haben. Die Legende sagt, dass Thomas als Missionar bis nach Indien gekommen ist, dort einen tollen Palast für den König gebaut hat und dann letztendlich den Märtyrertod gestorben ist. Aber dieser Thomas hat auch noch andere Seiten. Thomas gilt im heiligen Kalender als der Schutzherr der Bauleute und Architekten. Dieser fragende Thomas wird mit einem Winkelmesser dargestellt. Er ist der Schutzherr der Präzisionsberufe. Der Heilige der Menschen also, die sich auf die physikalischen Gesetze verlassen müssen und deren Statik halten muss, wenn möglich über Hunderte von Jahren. Ein Architekt, ein Ingenieur oder ein Baumeister kann sich eben nicht auf Vermutungen verlassen. Er muss wissen, ob die Fundamente, die Wände und das Dach stabil sind und Wind und Wetter dauerhaft trotzen können. Und, geht noch weiter, Thomas ist zugleich der Heilige der Religionsgelehrten. Wohl deshalb, weil die Gelehrsamkeit in Sachen Religion nur dann wächst und größer wird, wenn man in allen Glaubensdingen auch Zweifel zulässt und nicht nur zulässt, sondern auch pflegt. Den Autoren unserer Evangelien war seinerzeit die Zumutung durchaus bewusst, dass der Glaube an einen Menschen bedeutet, der den Tod überlebt hat. Der Apostel Thomas, dem dieses Wort hier ursprünglich galt, wird all dessen ungeachtet bekanntermaßen ja als ungläubiger Thomas bezeichnet. Er, der Thomas, der tut mir dann immer ein wenig leid, denn ich finde, man tut ihm einfach Unrecht. Natürlich, so wie wir es gehört haben, er hat am Abend des Auferstehungssonntags bezweifelt, dass Jesus lebt. Warum? Weil er gerade nicht da war, als der Auferstandene den anderen Jüngern erschien. Aber genau dasselbe haben die anderen Apostel ja auch getan, bevor sie Jesus sahen. Sie haben den Frauen nicht geglaubt, als diese mit dieser frohen Kunde vom leeren Grab zurückkehrten, die da lautete, der Herr ist auferstanden. Sie waren da immer noch ängstlich und verzagt, hatten sich, wie wir es gehört haben, in einem Haus verbarrikadiert. Sie waren da ebenso ungläubig wie Thomas. Erst als sie Jesus sahen, erst als er ihnen seine Hände und seine Seite zeigte und sie wegen ihres Unglaubens ausschimpfte, da glaubten sie. Jesus hätte auch genauso gut zu ihnen allen sagen können, selig sind die, die nicht sehen und dennoch glauben. Und Jesus sagt es auch uns. Es ist eine wunderbare Seligpreisung, die allen Christen gilt. Selig sind wir, denn wir brauchen uns nicht mehr ängstlich zu verbarrikadieren. Wir können frei und mutig leben. Der auferstandene Christus ist ja auch heute bei uns und ruft uns zu, wie den Aposteln damals, Friede sei mit euch. Diesen Frieden können wir zwar nicht äußerlich sehen, aber er gehört zu den wichtigen Dingen, die man glauben sollte, auch wenn man sie nicht sieht. Dieser Friede hat etwas mit dem Mittelteil des heute gelesenen Evangeliums zu tun, also mit dem, was Jesus den Jüngern am Ostersonntag mitteilte, als Thomas noch nicht dabei war. Er sagte ihnen da, Friede sei mit euch, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nehmt hin den Heiligen Geist, welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen, und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Friede mit Gott haben wir, deshalb, weil Jesus für uns am Kreuz gestorben ist. Friede mit Gott haben wir, weil Gott dieses Sühnopfer durch die Auferweckung seines Sohnes angenommen und besiegelt hat. Friede mit Gott haben wir, weil uns die Frucht dieses Sühnopfers mit der Taufe, mit unserer Taufe zugeeignet wurde. Friede mit Gott haben wir, weil wir mit ihm dem Zuspruch der Sündenvergebung in der Beichte immer wieder daran erinnert werden. Dir sind deine Sünden vergeben. Das bedeutet, nichts trennt dich, nichts trennt uns mehr von Gott. Du gehörst zu ihm, er gehört in dein Leben, er wird dich im letzten Gericht freisprechen und dir die ewige Seligkeit im Himmel schenken. Selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Aber warum können wir das glauben? Weil Jesus sich einfach als glaubwürdig erwiesen hat, weil er seine ersten Jünger zu Augenzeugen gemacht hat. Ganz recht, die ersten Jünger durften beides. Die durften sehen und sie durften glauben. Sie sahen ja den Auferstandenen wirklich und leibhaftig. Sie konnten sich von seinen Wundmalen an Händen, Füßen und der Seite überzeugen, sowohl Thomas als auch die anderen Apostel. Und wenn wir noch heute ihre Berichte in der Bibel lesen, so leihen uns diese Jünger praktisch damit ihre Augen, sodass wir gemeinsam auf diesem Weg an der Auferstehung unseres Herrn teilhaben können. Genauso ist das mit der Sündenvergebung. Erinnern wir uns an diese herrliche Geschichte mit dem Gelähmten, der durch ein Hausdach herabgelassen wurde, direkt Jesus vor die Füße. Auch diese Geschichte haben die Apostel für uns erlebt und aufgeschrieben. Als der Gelähmte dann vor Jesus lag, was machte er da als erstes? Er vergab ihm seine Sünden. Konnte man das sehen? Nein, das konnte man nicht sehen. Das musste man glauben. Die Pharisäer freilich, die dabei waren, die glaubten es nicht, sondern sie bezweifelten, dass Jesus überhaupt die Vollmacht hat, Sünden zu vergeben. Aber dann tat Jesus noch etwas anderes und das konnten alle sehen. Er machte den Gelähmten gesund. Der Gelähmte stand zum großen Erstaunen aller auf, rollte seine Schlafmatte zusammen und ging nach Hause. Jesus hat später dazu gesagt, dass er den Gelähmten darum geheilt hat, damit wir erkennen können, dass er auch die Macht hat, Sünden zu vergeben. So gibt uns auch heute noch diese Geschichte Gewissheit, dass unsere Sünden wirklich vergeben sind, wenn uns im Namen Jesu die Vergebung unserer Sünden zugesprochen wird. Genauso wie uns die Osterberichte der Evangelien noch heute die Gewissheit geben, dass Jesus auferstanden ist und lebt. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Das ist also ganz besonders für uns gesagt. Wir als die Jünger späterer Generationen, die auf das Zeugnis der Augenzeugen angewiesen sind. Wenn nun unsere Sünden vergeben sind und wir Frieden mit Gott haben, na, dann können wir auch glauben, dass Gott es gut mit uns meint. Das ist ja überhaupt der ganze Sinn, dass Gottes Sohn Mensch wurde und von allem, was er in der Zeit getan hat. Er wollte uns zeigen, dass Gott es gut mit allen Menschen meint und sie zu erfülltem ewigen Leben bei sich einlädt. Wenn wir freilich nach dem urteilen, was unsere Augen sehen tagtäglich, dann kommen uns Zweifel. Wir sehen Leid, wir sehen Not, wir sehen Armut, wir sehen Krankheit und wir sehen Kriege. Und wir fragen uns zweifelnd, ob Gott es denn nun wirklich so gut mit uns meint. Und die Antwort von Ostern, die Antwort der Apostel, die Antwort der ganzen Bibel lautet, ja, wirklich, er meint es wirklich gut mit mir, mit uns und mit allen Menschen, auch wenn es manchmal durch unsere Augen ganz anders aussieht. Denn selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Was können wir heute von Thomas lernen? Ich habe mal 4 Sachen rausgepickt. Das erste ist das kritische Nachfragen, das Nachbohren, der Versuch, also den Dingen, also auch dem Glauben, auf den Grund zu gehen, das ist nicht nur erlaubt, sondern auch ganz wichtig, genauso wie Thomas es vorgemacht hat. Sich nicht einfach zufrieden geben mit schnellen, schablonenhaften Antworten oder auch nicht mit pathetisch hochgestylten Behauptungen, sondern ganz genau hinzuschauen. Prüfen, hat Paulus gesagt. Denn auch prüfen gehört zu verantwortungsvollem Glauben. Zweitens, es gehört auch dazu, ganz eigene Erfahrungen, jeder einzelne von euch, eigene Erfahrungen mit dem Glauben, mit Gott und mit dem auferstandenen Jesus zu machen. Eigene Erfahrungen, die dann eben nicht nur auf dem Hörensagen gründen oder auf angelernten oder traditionellen Erkenntnissen. Damit, also mit dieser Sehnsucht nach eigenen Erfahrungen, da hatte ja Thomas auch völlig recht. Eigene Erfahrungen, die sehen heute natürlich anders aus als damals bei den ersten Jüngern. Es sind, und das nehmt bitte mit, das sind eure eigenen Glaubenserfahrungen. Ihr müsst Jesus in eurem Leben entdecken. Ihr müsst Gottes Gegenwart ganz individuell für euch spüren. Jeder von uns kann, darf und soll auch seine eigenen Erfahrungen mit Gott machen, damit der Glaube Substanz hat. Dazu gehört drittens, allerdings wie damals bei Thomas, dass ich mich nicht selber einenge und festlege auf meine bisherigen Vorstellungshorizonte, die vielleicht derzeit mein Leben bestimmen. Also nur auf das, was ich mir so vorstellen kann oder auf meine philosophischen, naturwissenschaftlichen, ideologischen oder sonst wie gearteten Denkkategorien. Und, auch nicht so leicht, dass ich nicht einfach stur bei meiner vorgefassten Meinung bleibe, die mir ach so lieb geworden ist und auf die ich mein Leben feste gründe, sondern dass ich auch mal was ganz anderes für möglich halte und auch ausprobiere. Das andere, nämlich, dass ich Gottes Horizont, Gottes Wirklichkeit für möglich halte und dass ich so mutig und auch so kühn bin, es mit Gott und Gottes Wirklichkeit tatsächlich auszuprobieren. Also ganz einfach gesagt, zu glauben. Denn nur wer sein eigenes begrenztes Denken, seinen eigenen menschlichen Horizont in Frage stellen kann, wird selig werden können, weil genau damit der Glaube beginnt, nämlich Gott einzubeziehen in sein Leben und ihm, Gott, auch etwas zuzutrauen. Und das heißt dann viertens ganz konkret, Gott zu vertrauen. Dann, genau dann, beginnt der Bann der Angst sich zu lösen, wie damals bei Thomas. Und dann kann ich sagen, mein Herr und mein Gott, du bist meine Zuflucht und meine Stärke. Du bist mein Halt. Nicht alles, was wir sehen, können wir glauben. Nicht alles, was wir glauben, müssen wir sehen. Selig aber sind wir, wenn wir das Evangelium von Jesus Christus glauben, das seine Apostel für uns gesehen, geglaubt und bezeugt haben. Amen. Auch die heutige Predigt will ich mit einer kurzen Metapher beenden. Der Titel lautet Gestern, heute und morgen. Es gibt in jeder Woche zwei Tage, über die wir uns keine Sorgen machen sollten. Zwei Tage, die wir frei halten sollten von Angst und von Bedrückung. Einer dieser zwei Tage ist es gestern. Das Gestern mit all seinen Fehlern und Sorgen, emotionalen und körperlichen Schmerzen. Das Gestern ist nicht mehr unter Kontrolle. Alles Geld dieser Welt kann das Gestern nicht zurückbringen. Wir können keine einzige Tat, die wir gestern getan haben, ungeschehen machen. Wir können nicht ein einziges Wort zurücknehmen, das wir gesagt haben. Das Gestern ist endgültig vorbei. Der andere Tag, über den wir uns keine Sorgen machen sollten, ist das Morgen. Mit all seinen möglichen Gefahren, mit seinen Lasten, großen Versprechungen und vielleicht auch weniger guten Leistungen. Auch den Morgen haben wir nicht unter unserer sofortigen Kontrolle. Morgen wird die Sonne aufgehen, entweder in ihrem Glanz, so wie heute, oder hinter einer Wolkenwand. Aber eines steht fest, sie wird aufgehen. Bis sie aufgeht, brauchen wir uns über das Morgen keine Sorgen machen, weil morgen noch nicht da ist. Somit, müssen wir rechnen, bleibt noch ein einziger Tag übrig, ist heute. Jeder Mensch kann nur die Schlacht eines einzigen Tages schlagen. Das, manche von uns zusammenbrechen, geschieht nur deswegen, weil wir die Last dieser zwei Ewigkeiten, nämlich dem Gestern und dem Morgen, mit dem Heute zusammenfügen. Es ist nicht die Erfahrung von heute, welche die Menschen verrückt macht. Es ist die Reue oder auch die Verbitterung über etwas, was gestern geschehen ist, oder die Furcht vor dem, was der Morgen möglicherweise bringen wird. Heute ist der Morgen, über den wir uns gestern Sorgen gemacht haben. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere und eure Herzen in Christus Jesus. Amen.
Sing Halleluja, unserem Herrn. Sing Halleluja, unserem Herrn. Sing Halleluja, sing Halleluja unserem Herrn. Jesus, er stand aus seinem Grab. Jesus, er stand aus seinem Grab. Sing Halleluja, sing Halleluja, sing Halleluja unserem Herrn. Jesus, Jesus lebt in uns seinem Leib.
Jesus lebt in uns seinem Leib.
Sing Halleluja, sing Halleluja, sing Halleluja unserem Herrn. Jesus kommt bald in Herrlichkeit.
Jesus kommt bald in Herrlichkeit.
Sing Halleluja, sing Halleluja, sing Halleluja unserem Herrn. Jesus ist König, Herr der Welt.
Jesus ist König, Herr der Welt.
Sing Halleluja, sing Halleluja, sing Halleluja unserem Herrn.
Selig ist, wer zu Jesus gehört. Lasst uns Lob singen vor unserem Gott, der uns erlöst hat vom ewigen Tod. Sünd ist vergeben, Halleluja. Jesus bringt Leben, Halleluja.
Wir wollen nun gemeinsam Fürbitte halten.
Lieber Vater, sieh doch, wie viel Leid auf dieser Erde ist. Hilf uns, aus dieser scheinbar endlosen Spirale aus Gewalt und aus Zerstörung herauszukommen. Wir bitten dich, erhöre uns.
Lieber Vater, lass uns sehen und erkennen, wo wir als Christen gefragt und gefordert sind. Wir bitten dich, erhöre uns.
Lieber Vater, lass deine Werke sichtbar werden, auch denen, die dir noch fern sind. Wir bitten dich, erhöre uns.
Lieber Vater, sei weiter bei uns in der Vakanz. Lass es immer genug Mitarbeiter finden, um dein Wort weiter zu verkünden. Segne die Suche nach einem neuen Pfarrer. Wir bitten dich, erhöre uns.
Sei bei allen, die auf der Suche sind. Lass sie dich finden. Gebe Halt im Leben. Offenbare deine Herrlichkeit. Wir bitten dich, erhöre uns.
Sei auch bei allen, die dich nicht sehen wollen. Wir bitten dich, erhöre uns.
Segne bitte alle Kinder und Jugendliche. Lass sie in Frieden aufwachsen und schauen, wie viel du für ihr Leben geben kannst. Wir bitten dich, erhöre uns.
Und segne du alle, die Verantwortung tragen, egal ob in der Kirche oder im Staat. Lenke du ihre Gedanken und steuere ihre Taten, auf dass es uns wohl ergehe. Wir bitten dich, erhöre uns.
Amen.
Ja, der Gottesdienst neigt sich dem Ende entgegen. Und was ist ganz wichtig am Schluss? Natürlich der Segen, und den würde ich jetzt uns allen aussprechen wollen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe euch seinen Frieden. Amen.
Ich weiß, er hat mich befreit. Sein Blut bedeckt meine Schuld. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Er nahm die Schande auf sich. Von Schmerzen heilte er mich. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Lasst alle hören, oh, mein Herr. Schuld, ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Er nahm die Schande auf sich. Von Schmerzen heilte er mich. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Lasst alle hören. Oh, oh, oh. Mein Herr besiegte das Grab. Mein Erlöser lebt. Mein Erlöser lebt. Mein Erlöser lebt. Mein Erlöser lebt. Du nimmst die Last mir. Ich steh auf mit dir. Ich laufe dir entgegen, Herr, und sehe, dein Reich kommt. Du nimmst die Last mir. Ich steh auf mit dir. Ich laufe dir.